Dann begrüße ich Sie recht herzlich im neuen Jahr mit frischem Mut und neuer Energie in die funktionale Programmierung und das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir hatten zum Schluss, nachdem wir mehr oder weniger einen Überblick gewonnen hatten über wesentliche Eigenschaften und Features, die Programmiersprache oder die ein Subset der Programmiersprache OCaml uns bietet, sind wir plötzlich dann wieder ein wenig in uns gegangen und haben uns gefragt, ja, jetzt haben wir ein OCaml-Programm, können wir auch da etwas über so ein OCaml-Programm beweisen? Ja, können wir nachweisen, dass ein OCaml-Programm das tut, was es soll? Und wir hatten erkannt, dass um sowas, solche Aussagen machen zu können, brauchen wir so etwas wie eine formale Semantik. Und wir versuchten uns das Leben natürlich so einfach wie möglich zu machen. Deswegen haben wir auch nicht die ganz OCaml genommen, sondern wir haben uns auf so ein kleines Fragment beschränkt. Und insbesondere gibt es da also keine Datenstrukturen außer Tupel und Listen und Integers und sonst irgendwie nichts. Boolsche Werte vielleicht auch noch. Das ist alles. Und wir hatten dann versucht, wie können wir dann festlegen, was ein OCaml-Programm tut? Und wir hatten uns darauf geeinigt, oder ich hatte dann einfach vorgeschlagen, wir unterhalten uns nicht so sehr darüber, was OCaml tut, sondern das, was es berechnet. Also wir fragen uns also für einen Ausdruck, den wir in unserem OCaml-Programm hinschreiben, zu welchem Wert wird dieser Ausdruck ausgewertet? Und dann wollen wir so Paare haben, Ausdruck, Pfeil, Wert. Und wir wollen dann ein Regelwerk haben, wie wir für jeden Ausdruck den Wert ermitteln können. Ja, das war sozusagen unser Ansatz. Und dazu muss man natürlich zuerst einmal wissen, was Werte sind. Und hier habe ich eine kleine Liste von Beispielen von Werten. Wir hatten so eine Grammatik dafür angegeben. Aber ich denke, wenn wir uns diese Beispiele anschauen, ist uns das wieder klar. Aber bevor ich das noch mache, möchte ich vielleicht hier nochmal wieder mal ein Schuldgeständnis machen. Das letzte Mal hatte ich natürlich wieder auch eine Tweetback-Session wie dieses Mal gemacht. Und da waren wieder Fragen drin. Und dann war ich wieder im Eifer des Gefechts und habe da wieder einige von denen nicht beantwortet. Und vielleicht eine oder andere kann ich vielleicht doch nochmal darauf Bezug nehmen, auch wenn das jetzt sozusagen uns auch mal wieder ein kleines Stück zurückwirft. Die erste Frage war nämlich noch zu den Modulen. Und da konnte man irgendwie ein Modul definieren, nicht mit Beginn, mit Struct und End, sondern einfach, indem ich ein Modul mit Hilfe eines anderen Moduls definiere. Vielleicht mache ich hier sozusagen ein Ding. Also da hat jemand gesagt, ist es möglich, warum ist es möglich, sowas zu schreiben wie Module, meinetwegen heißt das T, und dann gebe ich hier eine Signatur an, meinetwegen Sort, und dann habe ich vorher schon ein Modul Sort, und dann kann ich das irgendwie so hinschreiben. Inwiefern ist das möglich? Ja, und dann sehen Sie hier, ich hätte natürlich jetzt hier auch dieses Modul T mit Hilfe von Struct und End und innen drin eine Folge von Wertdefinitionen implementieren können. Aber warum soll ich das tun, wenn diese ganze Implementierung im Wesentlichen ja schon von einem anderen Modul geliefert wird? Dann kann ich das einfach so hinschreiben. Ja, das ist möglich. Ja? Also insofern ist das der Unterschied, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Modul hier und diesem Modul? Der Unterschied ist, dass dieses Modul T, dass da die Sichtbarkeit von diesem Sort-Modul eingeschränkt ist, weil hier eine Signatur angegeben ist. Und die Signatur enthält meinetwegen, dass wir, Sie erinnern sich bei diesem Sort, bei diesem Modul Sort, was wir implementiert hatten, da gab es so ein paar Hilfsfunktionen, die uns vielleicht wurscht sind, die wir nicht exportieren wollen, die wollen wir geheim halten. Und die waren deshalb Hilfsfunktionen wurden deshalb in dieser Sorte, in diesem Ding hier, nicht erwähnt. Da war da nur von der Funktion Sort selber und gleich von Merge. Das waren die beiden einzigen Funktionen, die da in diesem Sort erwähnt wurden. Ich glaube jedenfalls, mich zu erinnern, dass das so der Fall war. Und dann heißt es, da ist dieses T also vielleicht genauso implementiert wie dieses Modul Sort, aber es ist sozusagen die Sichtbarkeit der Funktionen ist eingeschränkt. Ich kann nur die, von diesen T kann ich nur die Funktionen verwenden, die in dieser Signatur angegeben sind. Okay? Das war diese Geschichte. Und deswegen kann man das durchaus so hinschreiben. Das war eine Frage. Und die andere Frage, da war die Frage, hat jemand gefragt, ist es so, dann hat mir dieses Mini-OCaml definiert, um zu sagen, wie sehen die Programme aus, über die wir hier reden wollen. Und dann war die Frage, im richtigen OCaml kann ich auf dem Top-Level so LED-Dinger da haben, ohne in. Und hier, das ist die Frage, gibt es das jetzt hier auch, so Top-Level-Definitionen oder nicht? Und da hatten wir uns geeinigt, dass wir davon ausgehen, dass auf dem Top-Level nur eine große rekursive Definition dasteht. Und da gibt es eigentlich auch keinen, ja. Und dann relativ zu diesen rekursiven Definitionen Fragen, also diese stehen gewissermaßen zur Verfügung, und relativ zu denen fragen wir uns, gegeben ein Ausdruck, was zu welchem Wert wertet der sich aus? Das war sozusagen unser Ansatz hier. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier alle, das waren im Wesentlichen diese beiden, ich hoffe, ich habe darauf jetzt genügend hinreichend Stellung bezogen. Gibt's aber, wenn Sie jetzt, wir sind konkrete Fragen, wir sind jetzt hinreichend wenig, sagte ich ja schon, man kann ja jetzt gut auch direkt mich hier etwas in die Runde hineinwerfen, aber wenn nicht, dann machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir gewesen sind. Also hier sind jetzt, also wir wollen jetzt ein Regelwerk aufstellen, mit dem wir nachweisen können oder mit dem wir beweisen können, durch Anwendung von diesen Regeln, dass ein gewisser Ausdruck sich zu einem gewissen Wert auswertet. Okay, da muss man jetzt erstmal festlegen, was sind Werte, und hier sind Beispiele für Werte. Also eine Zahl ist ein Wert. Da sind wir uns relativ einig. Was ist mit einer Liste? Naja, eine Liste ist ein zusammengesetzter Wert. Also wenn ich das einfach so ein Listenkonstrukt hinschreibe und alle Elemente da drin sind auch Werte, dann ist das Ganze auch ein Wert. Dann werde ich an dieser Stelle, weil ich da nichts weiter ausrechnen kann. Das Interessante war, sozusagen etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, dass jede Funktion ein Wert ist. Ja, das heißt, egal wie der Rumpf aussieht, eine Funktion ist immer ein Wert. Also etwas, was mit funx anfängt und dann einen Pfeil hat, ist immer ein Wert, egal was danach auskommt, weil wir da nicht reinschauen in den Rumpf. Ja, OCaml macht mit solchen Funktionen auch nichts. Die nimmt die einfach und sagt uns, ja, das ist ein Wert von diesem Typ, und gibt dann so in Spitzenklammern irgendwie Function oder sowas zurück. Ja? Das heißt, wir rechnen, auch wenn da 1 und 1, wir wissen, das ist 2, aber wir rechnen im Rumpf nicht weiter. So, das ist das eine. Und wenn wir uns also geeinigt haben, dass eine Funktion ein Wert ist, dann ist natürlich eine Liste von Funktionen wie hier ebenfalls ein Wert. Ja? Okay, so, das war dieses. Und jetzt wollen wir uns schauen, wie diese Regeln aussehen sollen. Und dann gibt es, es gibt zuerst mal, ja, auf irgendeine Weise, wenn der Ausdruck, wir müssen also für jeden Ausdruck E irgendwie nach Möglichkeit einen Ausdruck V angeben. V ist immer ein Wert, Value. E ist immer so ein Expression, ein Ausdruck. Wir wollen also für jedes E so ein V finden mit einem Pfeil dazwischen. Das ist unser Ziel. Was ist jetzt, wenn das E selbst aber schon ein Wert ist? Ja, dann braucht man nichts ausrechnen. Ja, dann ist sozusagen, es gilt deshalb immer V, Pfeil, V. Ja, okay, das heißt, da hört es auf. Da braucht man nichts weiter zu beweisen. Das ist offensichtlich. Wir müssen uns also nur noch überlegen, wie wir für Ausdrücke, die nicht schon ein Wert sind, den Wert, der dazugehört, ermitteln können. Und hier sind so Regeln. Und hier sehen Sie auch, wie die Bauart von diesen Regeln ist. Unser Ziel ist, das, was wir beweisen wollen, Die Aussage, die wir beweisen wollen, die steht unter dem Strich und über dem Strich stehen die Voraussetzungen, unter welchen Annahmen wir diese Aussage unter dem Strich folgern können. Wir können das also auch so lesen, diese erste Regel: Wenn wir einen Tuppelausdruck haben, wobei die einzelnen Komponenten des Tuppels die Teilausdrücke E1 bis EK sind, und wir nachweisen wollen, dass dieser Tuppelausdruck sich ausgewertet wird von O'Kammel zu dem Tuppel von Werten V1 bis VK, dann reicht es nachzuweisen, dass das E1 sich zu V1 auswertet, das E2 zu dem V2 und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, unter diesen Voraussetzungen können wir das unten drunter schließen. Und jetzt sehen Sie auch, was jetzt hier der Vorteil ist von den Aussagen, die über dem Strich stehen. Die Aussagen, die über dem Strich stehen, sind nämlich einfacher und deswegen hoffentlich einfacher zu beweisen. Warum sind die einfacher? Weil die kleinere Ausdrücke sozusagen nur Aussagen über kleinere Ausdrücke beinhalten. Ja? Okay? Kann man diese erste Regel lesen? Okay? Und wie sieht es bei Listen aus? Na, so eine Liste besteht immer aus einem ersten Element und einem Rest. Und wenn das erste Element eben beschrieben wird durch so einen Ausdruck E1 und der Rest durch so einen Ausdruck E2, und wir wollen folgern, dass diese Liste sich von O'Kammel ausgewertet wird zu der Liste, die vorne den Wert V1 hat und hinten den Wert V2. Dann reicht es sozusagen nachzuweisen, dass das E1 sich zu dem V1 auswertet und das E2 zu dem V2. Was ist mit der leeren Liste? Ja gut, direkte Frage, was ist mit der leeren Liste? Brauchen wir dafür noch eine extra Regel? Nein, weil eine leere Liste ist ein Wert. Und ein Wert rechnet sich immer zu sich selbst aus. Ja? Okay? Deswegen habe ich da keine Regel für die leere Liste hingeschrieben. Weil ich habe sozusagen sozusagen für alle Fälle, wo die linke Seite in diesem Paar EV, wenn das E eben immer ein Wert schon ist, dann brauche ich nichts, dann habe ich eben, kann ich meine Standardregel V, Pfeil V anwenden. Ja? Deswegen gibt's. Aber vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich, fragt man sich sofort, man sieht hier eine nicht leere Liste. Wo ist die leere Liste? Okay. So, jetzt kommt dann irgendwie, haben wir in unseren globalen Definitionen haben wir irgendeine Funktion definiert. Also zum Beispiel die Funktion f. Ja? Und jetzt frage ich mich, das ist ein Name. F ist einfach nur ein Name für uns. Behauptet jemand, dieses f hat den Wert oder wird von O'Kammel zu dem Wert V ausgewertet. Ja, wie kann ich das nachweisen? Naja, da muss ich erstmal, der Name F sagt mir ja gar nichts. Also schaue ich in meiner Liste der globalen Definitionen nach, wo ist denn dieses F definiert? Und da finde ich, da steht an dieser Stelle F gleich und dann steht dann irgendwas. Ein Ausdruck, und zwar dieser Ausdruck E. Okay, das heißt, um nachzuweisen, dass dieses F ist ja nichts anderes, als wenn Sie so wollen, ein Platzhalter für den Ausdruck E. Das heißt, habe ich eigentlich das Ding angemacht? Ja. Das heißt, ich muss dann, wenn ich behaupte, dass dieses F sich zu V auswertet, und ich habe nachgeschaut, dass dieses F für E steht, dann bleibt nur noch zu zeigen, dass das E sich auch zu V auswertet. Und wenn das der Fall ist, kann ich die Schlussfolgerung ziehen. Und Sie sehen hier, das ist jetzt eine etwas doofere Regel, weil hier unten ist es nicht mehr der Fall, dass in der Voraussetzung etwas Einfacheres steht als in der Schlussfolgerung. In der Schlussfolgerung steht der einzige Ausdruck, der steht, ist da dieser Name F. Aber in der Voraussetzung muss ich einen beliebig komplizierten Ausdruck E auswerten. Ja, das ist sozusagen leider ein Problem. Deswegen ist es nicht immer so einfach, dass ich einfach nur die Berechnung eines Werts von großen Ausdrücken zurückführen kann auf die Berechnung von Werten von kleinen Ausdrücken. Das geht nicht immer. Okay? Gut. Und dann, wie sieht's, noch eines möchte ich sagen, diese Regeln hier, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe, sind nicht dazu geeignet, sind nicht deshalb, habe ich nicht, ich glaube, ich habe das schon mehrmals gesagt. Das ist hier versucht zu formalisieren, was, zu welchen, welche Werte O'Kammel zurückliefert. Diese Regeln sind deshalb so gemacht, dass sie möglichst einfach und intuitiv sind und nicht, dass sie möglichst kompliziert und undurchschaubar sind, weil die sollen ja gewissermaßen unsere Intuition, was O'Kammel tut, formalisieren. Ja, und deswegen, unsere Intuition ist ja einfach und das ist, deswegen sind die Regeln auch einfach. Und sie sollten also jetzt natürlich, könnten natürlich jetzt sagen, ach, was für langweilige Regeln. Ja, natürlich sind die Regeln langweilig, aber das ist die Absicht, damit sie nämlich überzeugend sind. Wir müssen ja glauben, dass die richtig sind. Und beziehungsweise der Compiler-Schreiber muss diese Regeln hernehmen können und den Compiler dann so schreiben können, dass diese Regeln umgesetzt werden. Und da brauchen wir möglichst einfache und möglichst plausible Regeln und nicht möglichst komplizierte und möglichst undurchsichtige. Okay? Dann hatten wir in uns, um jetzt sozusagen dieses Spiel einfach noch weiterzutreiben, jetzt hatten wir halt noch mehr, wir müssen jetzt für jeden möglichen Ausdruck, der in O'Kammel möglich ist, brauchen wir dann letztendlich so eine Regel. Also es gibt zum Beispiel diese lokalen Definitionen. Ja, in unserem Ausdruck kann irgendwo drinstehen, let x gleich e1 in e0. Und wenn jetzt jemand von uns verlangt, nachzuweisen, dass das den Wert v0 liefert, was müssen wir tun? Naja, das Erste, was wir machen, was O'Kammel machen wird, ist das e1 auswerten. Das heißt, den Wert für das x ermitteln. Ja, und das heißt, wir brauchen irgendwie eine, ja, das wird auswerten zu einem v1. Ja, wir müssen also, wenn wir, um diese gelbe Schlussfolgerung zu beweisen, müssen wir erstmal einen Beweis finden, dass dieses e1 sich zu irgendeinem Wert v1 auswertet. Das wird ja O'Kammel auch tun. Und dann, was muss ich dann machen? Naja, dann wird O'Kammel diesen Wert v1 überall dort verwenden, wo es das x verwendet, in dem e0. Also ich setze deshalb jetzt dieses v1, das setze ich deshalb in e0, ersetze ich damit überall die Vorkommen von x. Das ist diese Substitution, Sie erinnern sich, das hatten wir auch schon vorher. Das ist der Substitutionsoperator. V1 wird überall eingesetzt, wo das x vorkommt. Wo das x frei in E0 vorkommt. Okay? Und dann kriege ich hier, habe ich jetzt einen neuen Ausdruck und für den muss ich herausfinden, was der Wert ist. Ja? Und wenn dieser Wert, den das zurückliefert, dieses V0, das ist der Wert, den der Gesamtausdruck liefert. Ja? Ich habe Ihnen jetzt versucht, irgendwie zu intuitiv zu machen, dass das genau das ist, was diese Regel formalisiert, was bei der Auswertung von O'Kammel passiert. Und jetzt ganz formalistisch, mathematisch gesehen, haben Sie hier diese Aussage. Entschuldigung, Sie haben natürlich nicht, die Sie nicht durchstreichen wollen, sondern die Sie hervorheben wollen. Diese Aussage wollen Sie beweisen. Und um das zu tun, müssen Sie erstmal einen Wert V1, müssen nachweisen, dass dieses E1 sich zu diesem V1 auswertet und dann müssen Sie zusätzlich noch beweisen, dass dieses E0, indem Sie das X durch V1 ersetzen, dass sich das zu V0 auswertet. Und dann brauchen Sie, nachdem Sie diese zwei Teilbeweise haben, dann können Sie diese Regel zusätzlich noch anwenden und kriegen dann einen Beweis dafür, dass sich der gesamte Let-Ausdruck zu V0 auswertet. Okay? Und Sie sehen hier bei dieser Gelegenheit, ich glaube, das hätte ich schon vorher auch schon sagen können, aber ich sage es hier an dieser Stelle, wenn Sie diese Regel ist eine Regel, die Sie im Laufe eines langen Beweises anwenden und insgesamt ist der Beweis deshalb irgendwie so baumartig. Ja, hier diese Dreiecke können für Sie symbolisieren, Teilbeweise, die Sie sozusagen in deren Kontext diese Regel anwenden, ein Teilbeweis für die eine Voraussetzung, ein Teilbeweis für die andere Voraussetzung und dann wenden Sie noch zum Schluss diese Regel an und dann kriegen Sie einen Gesamtbeweis für die Aussage unten. Ja? Das heißt, insgesamt ist also so ein Beweis so ein Baum und jeder Knoten in dem Baum ist so eine Regelanwendung. Und was ist an den Blättern oben? Triviale Ausdrücke. Was sind triviale Ausdrücke? Das sind Aussagen, die gelten ohne Voraussetzung. Welche Aussagen gelten ohne Voraussetzung? Im Prinzip eigentlich nur V Pfeil V. Oder F gleich E, wenn das eine Definition ist. Ja, das sind sozusagen die trivialen Aussagen, das sind die Aussagen, die gelten, ohne eines Beweises zu bedürfen. Und die stehen deshalb an den Blättern und umrum, dann wenden wir diese Regeln an und kommen dann zu einem und kriegen dann so einen Beweis. Okay, jetzt schauen wir, das war also diese lokalen Definitionen. Jetzt schauen wir uns an, was bei Funktionsaufrufen passiert. Auch Funktionsaufrufe sind tendenziell natürlich das Spannendste in einer funktionalen Sprache. Und ich versuche jetzt, also unser Ziel ist, wir haben einen Ausdruck, eine Funktionsanwendung. E wird angewendet auf E1. Und das war, glaube ich, auch eine Frage, die ich das letzte Mal bei dem Tweetback nicht beantwortet hatte oder nicht schnell genug war. Und das ist die Frage, sind alle Funktionen einstellig? Aber ich meine, das ist natürlich irgendwie eine Aussage, worauf jetzt mittlerweile der ganze Saal aufschreien müsste, denn in OCaml sind natürlich alle Funktionen einstellig in irgendeinem Sinne. Ja? Es gibt keine anderen Funktionen als einstellige Funktionen, nur kann man eben ineinander, können eben auch Rückgabewerte wieder Funktionen sein und so kann ich dann eben eine Funktion haben mit mehreren Argumenten, indem die halt nach und nach mehr und mehr Argumente konsumiert und dann zum Schluss irgendein Wert, der keine Funktion mehr ist, zurückliefert. Und deswegen brauchen wir hier auch letztendlich nur so eine Funktion, eine Anwendung zu betrachten, wo ein Ausdruck auf einen anderen angewendet wird. Und wie kann ich diese Anwendung ausrechnen? Ich meine, ich behaupte, das liefert einen Wert von 0 zurück. Also was muss ich machen? Ich muss natürlich wissen, was ist denn jetzt diese Funktion, die hier aufgerufen wird? Das heißt, ich muss die auswerten. Und die dann brauche ich sozusagen, also angenommen, ich wüsste, ich bin jetzt irgendwie mit super natürlicher Ratekraft ausgestattet. Ich weiß, dieses E, das wertet sich aus zu dieser Funktion. Eine Funktion ist ein Wert, ja? Also es liefert diese, wenn sich das das ist ein Ding, was auf der rechten Seite hier stehen kann. Also das heißt, irgendein Ding vorne mit Fun, dann X, dann Pfeil und dann irgendwie ein Rumpf. Ja? Wenn dieses E sich zu dieser Funktion auswertet und außerdem das Argument sich auch zu einem bestimmten Wert auswertet, nämlich sagen wir zu diesem V1. Das ist auch das, was OCaml macht. Das wird zuerst die Funktion, gleich, ich erkläre zuerst die Regel zu Ende, dann kommen Sie. Das ist auch das, was OCaml macht, dass wenn es eine Funktionsanwendung hat, es wird zuerst die Funktion zu einem Wert ausrechnen, dann wird es also feststellen, welche Funktion wird denn überhaupt hier ausgerufen, dann wird das Argument ausgewertet bis zu einem Wert und dann wird die Funktion auf den Wert angewendet. Und das Funktion auf den Wert angewendet heißt, dass ich diesen Wert, den ich hier ausgerechnet habe für das Argument, in den Rumpf überall für den formalen Parameter einsetze. Das gibt mir einen neuen Ausdruck, nämlich diesen Ausdruck hier, und der Wert, zu dem der ausgewertet wird, das ist genau der gleiche Wert, zu dem die gesamte Funktionsanwendung ausgewertet wird. Also sozusagen nochmal zusammengefasst, um zu beweisen, dass die Funktionsanwendung E angewendet auf E1 einen Wert V0 liefert, muss ich diese Funktion hier raten. Ja, wir würden natürlich nicht raten, wir sind natürlich schlau, wir wissen das, was das ist, oder können das sozusagen sonst wie ermitteln. Wir müssen die Funktion, die hier aufgerufen wird, raten. Wir müssen den Wert, den das Argument liefert, raten. Und dann müssen wir anschließend drei Aussagen, die wir als beweisen müssen. Wir haben nämlich die Aussage, dass sich die Funktion wirklich, der Funktionsausdruck E, wirklich zu dieser geratenen Funktion auswertet. Wir müssen nachweisen, dass das Argument sich wirklich zu diesem geratenen V1 auswertet. Und dann müssen wir in dem Rumpf dieses V1 für den Parameter einsetzen und dann noch nachweisen, dass das tatsächlich sich zu dem Wert V0 auswertet, den wir als Ergebnis für die Funktionsanwendung vorgegeben haben. Und jetzt kommen Sie. Was ist der Unterschied zwischen E und E0? Was kann jemand dazu sagen? Der Rumpf, genau. Also der Unterschied zwischen E und E0 ist, dass E irgendein Ausdruck ist, der kann auch irgendwie eine komplizierte Sache sein, die man überhaupt erst noch berechnen muss. Das muss noch nicht direkt die Funktion sein. Es kann auch zum Beispiel ein Name sein. Das ist noch keine Funktion in unserem Sinne, weil eine Funktion fängt immer ganz syntaktisch an mit dem Schlüsselwort fun, x, Pfeil. Und x ist irgendein Parametername. Ja? Aber dieser Ausdruck E ist nur ein Ausdruck. Den muss man erst noch ausrechnen, bis er so eine Funktionsform hat. Und wenn es diese Funktionsform hat, dann gibt es in dieser Funktionsform sozusagen einen Ausdruck für den Rumpf. Und das ist nicht E. Ja? Und das ist das E1. Ja? Okay? Wir werden gleich dann nochmal so einen kleinen Beispielbeweis sehen. Dann sehen wir, wie das aussieht. Gibt es weitere Fragen? Bitte keine Hemmungen. Okay. Aber diese Geschichte mit der Frage, haben alle Funktionen immer nur ein Argument? Naja, wir hatten ja schon gesagt, es gibt diese, hier fun x1 und dann fun x2, fun x3, Pfeil und dann kommt hier irgendwas x1 plus x2 plus x3. Ja, sowas kann man ja haben. Und das ist jetzt also eine Sache, die öfters vorkommt. Und dafür können wir uns wenn wir so mehrere Funktionen ineinander geschachtelt haben, dann ist es mühsam, immer wieder dieses Fun hinzuschreiben und den Pfeil. Und dann können wir uns so eine Kurzschreibweise hier erlauben wie diese. Das erlaubt OCaml ja auch, dass wir nur einmal Fun schreiben und dann die Liste der Parameter einfach hintereinander hinschreiben und dann erlauben wir uns hier diesen syntaktischen Zucker auch und entsprechend diesem syntaktischen Zucker erlauben wir uns sozusagen eine zusammengesetzte Regel. Das heißt, eine zusammengesetzte Regel für die Situation, dass ein Ausdruck E0 angewendet wird auf eine Folge von Ausdrücken E1 bis EK. Ja? Und das in diesem Falle muss ich dann dieses E0 auswerten zu so einer geschachtelten Funktion, die dann auch diese K-Argumente nehmen kann. Und wenn außerdem dann die Argumente E1 bis EK sich alle zu Werten V1 bis VK auswerten, die aktuellen Parameter E1 bis EK sich halt zu diesen Werten V1 bis VK auswerten, dann kann ich halt simultan alle diese Werte gleichzeitig in diesem Rumpf von diesem Ding hier ersetzen und in diesen Ausdruck dann auswerten zu dem Wert, den die gesamte Anwendung liefert. Ja, also ich hoffe, Sie sehen, das ist irgendwie eine Abkürzung damit die Beweise nicht so umständlich werden. Die Beweise sind doch so schon umständlich genug und wenn wir das dann noch irgendwie, und da sparen wir uns ein bisschen Umständlichkeit. Okay, und dann, ja. So, was gibt's noch? Es gibt noch zwei Phänomene, die wir noch nicht behandelt hatten. Das eine ist das Pattern Matching, diese Fallunterscheidung. Und das andere sind eingebaute Operatoren wie Plus, Mal oder auch Gleichheit. Schauen wir uns erst das Pattern Matching an. Ein Pattern Matching Ausdruck sieht so aus. Ein Pattern Matching Ausdruck hier, da ist er. Und wir wollen nachweisen, dass die Auswertung von so einem Ausdruck einen Wert V liefert. Wie machen wir das? Da gibt es irgendwelche so kleinen Diskussionen. Ich meine, die können es ruhig ganz laut sagen, dann können alle profitieren. Okay. Also wir haben jetzt irgendwie diesen zusammengesetzten Ausdruck und wollen nachweisen, dass OCaml den zu einem Wert V auswertet. Ja, was würde OCaml machen? OCaml greift immer an diesem Ausdruck E0 an und wertet den zuerst zu irgendeinem Wert aus. Also nehmen wir, wir müssen deshalb, wenn wir also beweisen wollen, dass insgesamt am Ende V rauskommt, müssen wir erstmal rausschauen, zu welchem Wert wertet sich denn dieses E0 aus. Und das irgendwie beweisen, dass da irgendwie so ein Wert V' rauskommt. Und dann müssen wir uns diesen Wert V' anschauen. Und dann müssen wir schauen, passt da irgendeines der Muster. Ja, das ist dieses hier, was ich hier so hingeschrieben habe. Dieses V' hat ja dann, fängt mit irgend so einem, ist irgend so ein Muster, in dem dann, das Muster enthält auch so Platzhalter, die dann eben in Teilwerte die Platzhalter werden dann mit so Teilwerten, V1 bis VK, müssen da substituiert werden, damit dann insgesamt dieser Wert V' rauskommt. Ja? Okay, wenn das der Fall ist, dann sagt mir außerdem noch, die Nummer dieses Musters, der hier gepasst hat, welche Alternative zu wählen ist. Ja? Jetzt könnte, also wenn zum Beispiel, wenn es angenommen, wir haben die Liste, die beiden Muster, die in dieses P1 bis PM, das sind ja beliebige Muster, aber wir nehmen jetzt mal an, in unserem konkreten Fall ist das erste eben die leere Liste, das ist das P1 und H-Doppelpunkt T, das ist das P2. Ja? Und wenn es das V' die leere Liste ist, dann wissen wir, okay, das zweite Muster kann gar nicht treffen, das ist das erste Muster. Und da gibt es keinen Platzhalter und das heißt, wir sind an dieser Stelle, ist dieses K gleich 0. Ja? Keine Variablen mussten ersetzt werden. Ja. Oder wenn dieses V' eben nicht die leere Liste ist, sondern eine nicht leere Liste, dann ist dieses, dann sind, gibt es da Platzhalter, in diesem Falle 2, nämlich H und T. Also X1 wäre H und X2 wäre T. Das K wäre also 2. Und dann wären eben das erste Element, wäre dann das V1 und der Rest der Liste, das wäre dann das V2. Okay? Und nachdem ich also sozusagen einmal die Alternative gefunden habe, also das Muster, das hier passt, genauer gesagt das erste Muster von links aus betrachtet, welches auf den Wert V' passt, und dort gefunden habe, welche Werte die Platzhalter haben, dann kann ich mir den entsprechenden Wert der Alternative hernehmen. Also angenommen, es ist die Alternative I. Dann gibt es dazu einen Ausdruck EI. Und dann ersetze ich die Platzhalter durch die entsprechenden Teile des Musters V'. Okay, dann habe ich wieder so einen Ausdruck, wo diese Variablen wegsubstituiert sind. Und ich kann mir wieder die Frage stellen, zu welchem Wert wertet sich das Ding aus? Und der Wert, zu dem es sich auswertet, das ist der Wert, zu dem sich das gesamte Match-Ding auswertet. Ja? Da kommt hier dieses V raus und das ist das gleiche wie das. Und wieder, wenn Sie sozusagen jetzt, das war sozusagen versucht, die Intuition zu schildern, wie hier die Okamme das macht. Aber was sind jetzt danach beweistechnisch, müssen Sie tun? Sie haben diese Aussage hier zu beweisen. Sie müssen jetzt irgendwie so einen V' erfinden und nachweisen, dass sich das E0 zu diesem V' auswertet. Das V' gibt Ihnen vor, wie diese X'e aussehen, welche Werte die X'e kriegen und welches Muster gewählt wird. Und dann müssen Sie in der entsprechenden Alternative diese Pattern-Variablen ersetzen und dann nachweisen, dass dieser Ausdruck, den Sie dann erhalten, sich ebenfalls zu diesem V auswertet. Und dann haben Sie insgesamt bewiesen, dass dieser Match-Ausdruck sich zu V auswertet. Okay? Gut, also dieses mit dem Pattern Matching, das konnte man hoffentlich auch verstehen. Jetzt ein interessanter Punkt ist jetzt, wie gehen wir mit eingebauten Operatoren um? Und da gibt es also zum Beispiel Plus. Ja, und dann haben Sie irgendwie einen Teilausdruck E1 plus E2. Ob ist also irgendwie so der Name von so einem Operator. E1 plus E2 und Sie wollen nachweisen, das Ding wertet sich nach V aus. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen, wir wollen das mit so Regeln beschreiben, da kommen wir natürlich in unsere Grenzen. Warum? Weil es so viele Zahlen gibt. Ja, wir können ja nicht für 1 plus 2 gleich, dass da 3 rauskommt, irgendwie eine eigene Regel angeben. Oder für 4 plus 5 gleich, was ist das, 9? Ja, auch eine eigene Regel. Da haben wir unendlich viele Regeln, wenn wir beliebige große Zahlen. Oder wenn wir nur Zahlen der Länge 64 oder so oder 63 zulassen, dann haben wir immerhin 2 hoch 63 Quadrat viele Regeln hinzuschreiben und das erschöpft uns. Ja, so viel wollen wir gar nicht hinschreiben. Deswegen habe ich hier schlage ich das folgende Vorgehen vor, wie wir da an dieser Stelle mit dieser Situation umgehen. Ich mache jetzt hier nochmal die ganzen Farben weg. Wir wollen nachweisen, dass E1 plus E2 einen Wert V liefert. Wie machen wir das? Naja, das erste Mal ist, wir brauchen einen Beweis, dass das E1, das erste Argument, sich zu irgendeinem Wert erstmal ausrechnet, zu diesem V1, dass das E2 sich zu irgendeinem Wert V2 ausrechnet. Dann sind wir schon mal bei Werten. Und jetzt müssen wir schauen, was ist V1 plus V2. Und da schlage ich jetzt vor, dass wir hier einen Mathematiker als Orakel benutzen oder sich selbst als Orakel verwenden und diese Anfrage einfach direkt beantworten. Ja? Das heißt, wir trauen uns zu sagen, was das Ergebnis von diesen Operatoren ist. Ja? Also wir wissen dann, da brauchen wir nicht weiter rumbeweisen, sondern das schreiben wir einfach mit dem Pfeil hin. Ja? Also das heißt, wenn ich hier an irgendeiner Stelle dann 4 plus 7, beides sind Werte, und dann schreibe ich halt einfach hin, das ist gleich 11. Ja, da kommt 11 raus. Und wenn jemand das nicht glaubt, dann kann man das mit dem Taschenrechner nachrechnen. Okay? Das wäre hier also unsere Vorgehensweise da. Also an dieser Stelle wollen wir jetzt nicht dann auch noch irgendwelche speziellen Sachen machen. Gut, und dann gibt es natürlich nicht nur Plus und es gibt auch Minus, mal geteilt. Die behandeln wir alle auf diese Weise. Und dann gibt es natürlich nicht nur binäre Operatoren, sondern auch unäre Operatoren. Okay? Gut, das wäre das. Jetzt gibt es noch einen speziellen Operator, den ich hier besonders behandeln möchte. Und das ist der Gleichheitsoperator. Warum ist der Gleichheitsoperator speziell? Naja, der ist speziell. Zumindest in OCaml ist der, wenn Sie sich erinnern, völlig polymorph. Das heißt, ich kann für beliebige Werte, den Gleichheitsoperator aufrufen. Aber hört sich natürlich super toll an. Also insbesondere kann ich eine Funktion nehmen und fragen, OCaml fragen, ist diese Funktion gleich einer anderen Funktion? Das ist wunderbar, ich kann syntaktisch hinschreiben, der Typchecker wird das sogar akzeptieren. Aber was wird zur Laufzeit passieren? Was wird zur Laufzeit passieren? Noch niemals ausprobiert? Zur Laufzeit wird passieren, es wird eine Exception geben, weil OCaml sich weigert, weigert, Funktionen zu vergleichen. Denn wie will es feststellen, ob zwei Funktionen gleich sind? Was heißt es, für Funktionen gleich zu sein? Es ist irgendwie schwierig für OCaml, das festzustellen. Ja, weil es könnte, zum Beispiel wäre sonst, Sie schreiben hier eine Funktion, die Implementierung sind völlig anders und OCaml ist dann ein bisschen überfordert, nachzuweisen, dass die Funktionen, die ganz anders implementiert sind, trotzdem das Gleiche tun. Ja, weil die Gleichheit sollte ja vielleicht bedeuten, dass die Funktionen das Gleiche tun und nicht gleich aussehen. Ja, also deswegen weigert sich OCaml, Funktionen auf Gleichheit zu überprüfen und wirft dann eine Exception. Und jetzt haben wir hier in unserem Mini-OCaml haben wir keine Exception. Wir können also deshalb nur mit die Gleichheit so machen, dass wir sagen, die Gleichheit ist nur definiert für Werte, die keine Funktionen enthalten. Ja, und für andere Werte, also sobald die Funktionen enthalten, darf ich den Gleichheitsoperator nicht anwenden. Weil dann kann ich kann ihn zwar anwenden, aber dann kann ich so ein Ding hier kann ich nicht hinschreiben. Ich kann es einfach nicht hinschreiben, weil ich weiß ja nicht, was da rauskommt. Okay, und beziehungsweise O'Kammel weiß es nicht. Und ich möchte hier an dieser Stelle, wollen wir nicht päpstlicher sein als O'Kammel. Okay? Deswegen erlauben wir hier, wir sehen hier damit, es gibt also Ausdrücke, es gibt diese Gleichheit ist für uns jetzt hier partiell definiert. Nämlich nur für Werte, die nicht Funktionen enthalten. Und wenn sie Funktionen enthalten, dann ist es nicht definiert. Okay? Und also wenn Sie für solche Werte, die keine Funktionen enthalten, dann ist es einfach die syntaktische Gleichheit bei Werten. Ja, also 1 ist gleich 1, ja, 1 ist gleich 2, nein. Ja. Und dann haben wir hier auch eine eindeutige Vorschrift, wie wir ermitteln, welche Paare von Ausdruck links und Wert rechts in dieser Pfeilrelation stehen. Okay, und jetzt ist es Zeit, dass wir mal ein kleines Beispiel machen. Also schauen wir uns an, wir haben hier unten, wir wollen nachweisen, dass 17 plus 4 gleich 21, das ist ein Ausdruck. Ja, es sind lauter Konstanten drin, aber es ist ein Ausdruck und das ist noch nicht ein Wert. Ja, weil die linke Seite hier, die ist kein Wert, weil da sind Operatoranwendungen drin. Und ich behaupte jetzt, O'Kammel wird das zu true auswerten. Okay, das möchte ich jetzt, und diese Behauptung möchte ich jetzt beweisen. Wie mache ich das? Naja, das erste ist, ich stelle fest, das ist dieser Ausdruck auf der linken Seite hier, sieht so aufgebaut, es gibt hier ein Argument, und es gibt hier ein Argument und dazwischen eine Gleichheit. Und Sie sehen, diese Regel für Gleichheit kann ich ja nur anwenden, wenn links und rechts ein Wert ist. Aber hier die beiden Argumente für diese Gleichheit unten sind noch keine Werte. Ich muss die deshalb erst zu Werten auswerten. Ja? Okay, das passiert hier. 7 plus 4, da sind 17 plus 4. 17 ist ein Wert, 4 ist auch ein Wert. Und deswegen kann ich da diese Regel für das Plus anwenden und das gibt dann 21. Und das zweite Argument, das ist 21, das ist schon ein Wert, da haben wir dieses Axiom, dieses tolle, jeder Wert hat sich selbst als Wert. Ja? Und damit habe ich die beiden Argumente für das Plus ausgewertet und dann kann ich jetzt auf diesen Wert hier und auf diesen Wert hier. Das eine geht hier, nee, das war jetzt falsch. Der hier geht hier hin und der geht hier hin. Auf die kann ich jetzt, nachdem ich diese beiden Werte ermittelt habe, kann ich gucken, kann ich diese Regel für die Gleichheit anwenden. Und für die sagt jetzt unsere Regel für die Gleichheit, jawohl, 21 gleich 21, da kommt true raus. Und dieses True ist jetzt gleich diesem True und damit ist die Aussage bewiesen. Okay, sieht man, wie das hier funktioniert. Ich habe also diese Aussage, die unten, die ich beweisen will, habe ich zurückgeführt auf drei Aussagen, die ich sozusagen, drei Voraussetzungen, die ich beweisen muss und alle drei Voraussetzungen gelten und damit ist der Beweis fertig. Aber was will man da hinschreiben? 17 plus 4 folgt, liefert 21, weil 17 plus 4 21 liefert. Also kann sozusagen, diese Aussage ist bereits, da braucht man also nichts mehr davor schreiben. Also das ist sowieso ein wenig hier an dieser Stelle würde ich sagen, brauchen wir nichts mehr davor schreiben. Ja, wenn wir an einem Axiom angekommen sind oder an einer Aussage, die ohne Voraussetzung gilt, dann können wir die einfach stehen lassen. Ja? Und wir werden auch sozusagen in den weiteren Beispielen die ich jetzt hier bringen werde, werde ich mir meistens diese Freiheit erlauben, wenn da irgendwo 21 Pfeil 21 steht, dass ein Wert sich zu sich selbst auswertet, und das werde ich auch weglassen, weil es einfach nur auf irgendeine Weise offensichtlich. Okay. Gut, jetzt versuchen wir einen etwas größeren Beweis. Also nehmen wir an, wir hätten zwei Funktionen. Eigentlich sollte man so schreiben. Wir haben also unsere Top-Level-Funktionsdefinitionen sind dieses F und dieses S. F ist eine, ist Inkrementum 1 und S ist Quadrierung. Ja? Und jetzt haben wir irgendwie einen Ausdruck. Hier ist jetzt mein super toller Ausdruck und ich behaupte jetzt, dieses hier, f von 16 plus s von 2 liefert 21. So, das möchte ich jetzt beweisen. Wie kann ich das tun? Naja, das ist jetzt erstmal hier, das ist ein Plus-Ding, ja, ein Ausdruck, wo auf dem obersten Level eine Operatoranwendung ist. Also ich könnte jetzt sozusagen ein bisschen Klammern einfügen, damit die Struktur des Ausdrucks klarer wird. Das heißt, im Endeffekt möchte ich die Regel für das Plus anwenden. Und dazu muss ich aber erstmal dieses f von 16 auswerten und das s von 2. Ja? Also angenommen, es stellt sich raus, dass dieses s von, was ist s von 16? F ist die erhöht um 1, also f von 16 liefert 17. Ja? Und s von 2, das Quadrat von 2 ist 4. Wenn ich diese beiden, nehmen wir mal an, diese beiden Behauptungen würden gelten, dann wissen wir, wegen der Plus-Operator, ist so ein eingebauter Operator, der liefert mir für die Argumente 17 und 4 den Wert 21. Und daraus kann ich unter diesen Voraussetzungen die Regel für Operatoranwendungen anwenden und folgern deshalb, dass dieser Gesamtausdruck hier 21 liefert. Ja? Das heißt, jetzt habe ich als Beweisauftrag noch, dass dieses f von 16 tatsächlich 17 liefert, das ist dieser Teilbaum, und dass dieses s von 2 die 4 liefert. Das muss ich jetzt noch beweisen. Und da muss ich jetzt sozusagen nach oben den Beweis weiter verfeinern. Und jetzt schauen wir uns an, wie das funktioniert. Schauen wir uns zuallererst mal, konzentrieren wir uns hier auf diesen linken Teilbaum. Das heißt, die Aussage f von 16 liefert den Wert 17. Warum ist das so? Jetzt schaue ich mir wieder, jetzt haben Sie, Ihr Blick ist jetzt geschärft. Sie müssen sich anschauen, von welcher Struktur, was ist die Struktur des Ausdrucks, für den Sie was zeigen wollen. Und hier, das ist eine Funktionsanwendung, nämlich f angewendet auf 16. Also müssen Sie erstmal das f auswerten, dann müssen Sie das Argument auswerten und dann müssen Sie den Rumpf von der Funktion, zu der sich f auswertet, dann müssen Sie das Argument substituieren und das auch auswerten. Das sind drei Auswertungen. Okay? Das f selbst ist aber ein Name. Und der Name, okay, ich behaupte, dass ich das f auswerte zu der Funktion von x, Pfeil x plus 1. Warum ist das so? Diese Aussage ist jetzt leicht zu beweisen, weil das f ein globaler Name ist und den kann ich dann da nachschlagen. Okay, damit habe ich tatsächlich sozusagen, jetzt ist der Beweis fertig, dass dieses f sich zu dieser Funktion hier auswertet. Okay, die erste Beweisobligation habe ich sozusagen erfüllt. Ich habe also die Funktion ermittelt, die hier auf 16 angewendet wird. Ja? Jetzt muss ich das Argument auswerten. Das Argument ist 16. Und das Argument ist 16 und dann haben wir dieses, das ist eine 16 wertet sich zu sich selbst aus. Das habe ich, wie Sie sehen, das könnte ich hier hinschreiben, habe ich aber weggelassen, damit der Beweis nicht so groß wird und ich ihn auf die Folie kriege. Ja? Okay, wenn ich also jetzt dieses, das Argument habe ich, das ist die 16, die Funktion habe ich, das ist diese von x, Pfeil x plus 1, jetzt muss ich die 16 in den Rumpf einsetzen und das dann auswerten. Das liefert, wenn ich das 16 in den Rumpf einsetze, dann muss ich also 16, das mache ich jetzt auch wieder krakelei, ich hoffe, dass Sie mir das verzeihen, wenn ich hier auf den Folien so rumschmiere, ich muss also diesen Wert hier für das x einsetzen. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist 16 plus 1. Das ist ein Ausdruck. Und wieder 16 plus 1, 16, das Argument ist ja schon eine Konstante. 1, das Argument, das zweite Argument von dem Plusoperator ist auch eine Konstante. Da kann ich direkt, durch, weil das, indem ich meinen Mathematik-Orakel befrage oder meinen Taschenrechner, feststellen, dass sich das zu 17 auswertet. Und das steht dann hier. Und damit habe ich jetzt alle drei Voraussetzungen, die ich für die bei einer Funktionsanwendung zu liefern habe, bereitgestellt und kann deshalb insgesamt schließen, dass dieses f angewendet auf 16 tatsächlich 17 liefert. Weil es nämlich den Wert des Rumpfs liefert, in dem der Parameter eingesetzt wurde. Ja? Diese beiden Dinge hier sind die gleichen. Okay? Das war jetzt etwas länglich, ja, weil es ist ja eine Trivialität, aber trotzdem auf diese Weise ist es hieb- und stichfest bewiesen, dass tatsächlich der Wert f von 16, 17 liefert. Und Sie können haben eine systematische Weise, das hinzuschreiben. Das ist schon mal was wert. Okay? Und jetzt, wie ist das jetzt bei diesen, die zweite Voraussetzung, die wir hier hatten, in unserem super tollen großen Beweis, ist dieses hier, dass das s angewendet auf 2, 4 liefert. Und hier ist, das sehen Sie schon, die Spielregeln sind hier genau die gleichen, nur die Funktion ist eine andere. Also wieder ist eine Funktionsanwendung, s in diesem Fall, nicht f, sondern s, angewendet auf ein Argument, in diesem Falle 2. Also müssen wir wieder ermitteln, s ist aber nicht schon eine Funktion, s ist ein Name. Wir müssen also wieder ermitteln, zu welcher Funktion wertet sich dieser Name aus. Und wir behaupten natürlich, der Name, und das wird Sie jetzt nicht sonderlich überraschen, die Funktion, zu der sich s auswertet, ist gerade diese Quadratsfunktion. Und wie kann ich das beweisen? Naja, das s ist eine globale Definition. Okay? Damit habe ich also jetzt die Funktion mir beschafft. Jetzt muss ich das Argument auswerten. Und das Argument ist in diesem Fall, ist natürlich wieder super einfach, nämlich, das ist bereits ein Wert. Und das habe ich, da müsste ich an dieser Stelle, müsste ich dieses 2 Pfeil 2, damit der Beweis absolut vollständig ist, hätte ich das hier noch hinschreiben müssen, habe ich aber weggelassen, weil es eine Trivialität ist. Ja? Die dritte Voraussetzung ist jetzt, ich muss jetzt diese 2, diesen Wert, den muss ich jetzt hier für das y in den Rumpf einsetzen und dann den Rumpf auswerten. Und genau das passiert hier. Das ist der Rumpf der Funktion, in dem ich den Wert des Arguments reinsubstituiert habe. Also für das y steht jetzt da 2. Und ich muss mich jetzt fragen, zu welchem Wert wertet sich das aus? Aber das ist jetzt hier einfach eine Operatoranwendung auf zwei Werte. Und da kann ich wieder meinen Taschenrechner befragen und der sagt mir 4. Und weil jetzt eben diese 4 hier, die gleiche ist, dieselbe 4 ist wie diese hier, ist damit der Beweis erbracht, dass s von 2 4 liefert. Okay? Jetzt sind wir also so weit, dass wir, wir sind also jetzt so weit gekommen, dass wir diese Voraussetzung bewiesen haben. Wir haben diese Voraussetzung bewiesen. Und 17 plus 4 ist 21, das rechnen wir mit dem Taschenrechner aus. Und dann haben wir die drei Voraussetzungen erfüllt, um jetzt die Regel für das Plus anzuwenden. Und dann können wir folgern, dass der Wert links hier sich zu 21 auswertet. Okay, kann man das verstehen? Gibt es Fragen? Okay. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also insofern, in den Übungen werden Sie das auch noch ein bisschen machen. Aber wir, stelle ich mir vor, doch, ich glaube, der Nico hat mir das gezeigt, der macht das. Aber wir machen hier noch ein weiteres Beispiel. Ja? Und diese Funktionen, die wir eben gehabt haben, waren natürlich super simpel. Dieses F und das S, die waren nicht rekursiv. Ja, da war irgendwie der Name sozusagen nur ein Platzhalter für so einen Funktionsausdruck. Aber es gibt auch rekursive Funktionen und wir können mal schauen, geht das auch, wenn die Funktion rekursiv ist? Und die Antwort ist ja. Und also ich meine, das ist jetzt wenig überraschend, ja, aber wir schauen uns einfach an, wie das da aussieht. Also hier ist unsere tolle Append-Funktion, die wir schon mehrmals besichtigt haben. Und da kommen also hier in dieser Append-Funktion, sehen Sie, hier habe ich mir diesen Luxus erlaubt, dass ich diese Funktion mit zwei Argumenten hinschreibe, also dieses von xy anstelle von x Pfeil von y, dass ich mir also diese Abkürzung hier erlaube und außerdem kommt hier so ein Pattern-Matching vor. Ja, also es sind zwei Phänomene, die wir im vorhergehenden Beispiel nicht hatten. Und wir behaupten, dass wenn ich die Liste, die 1 aus der Zahl 1 besteht, konkateniere mit der Liste, die aus der Zahl 2 nur die Zahl 2 enthält, dann kommt eine Liste raus, die Zahlen 1 und 2 enthält. Ja? Ich meine, zum Glück können wir das sofort intuitiv bestätigen, das ist der Fall. Aber was wir jetzt machen werden, ist eben einen entsprechenden formalen Beweis, dass es auch tatsächlich der Fall ist. Ja? Und hier ist der Beweis. Sie sehen schon, ich habe einen etwas kleineren Font gewählt, damit das auf die Folie passt. Und also wieder ist die Struktur, die sollten Sie wieder erkennen. Die Aussage, die ich endgültig beweisen muss, steht ganz unten unter dem Strich. Und dann haben wir oben drüber, unmittelbar oberhalb des Striches sind sozusagen die Zwischenbehauptungen, die ich dann wieder mit Beweisen, mit Teilbeweisen beweisen muss. Okay, also das Erste, was wir hier unten sehen, ist, wie bauen wir diesen Beweis auf? Und da ist das die allererste Frage, die wir uns stellen, ist vielleicht auf der linken Seite schon ein Wert. Weil wenn das der Fall ist, dann braucht man nämlich gar nichts machen, dann sind wir nämlich fertig. Okay, ist in diesem Fall nicht der Fall, weil links eine Funktionsanwendung steht. Und Sie sehen hier, es ist eine Funktion, die angewendet wird auf zwei Argumente. Wobei wir hier den Vorteil haben, dass diese beiden Argumente schon Werte sind. Also für die hätte man diese Regel Pfeil V angewendet, die ich hier weggelassen habe. Ja? Das heißt, ich habe hier eigentlich nur, deshalb habe ich jetzt oberhalb dieses Strichs zwei Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist, ich muss nachweisen, ich muss herausfinden, was ist die Funktion, zu der sich dieses ab auswertet. Weil ab ist ein Name und keine Funktion. Ja, kein Funktionswert. Ein Funktionswert fängt ja immer mit so einem Fun an. Ja? Okay. Also ich brauche für dieses ab ein Ding und dann muss ich die Argumente in den Rumpf von dieser Funktion, zu der sich ab auswertet, einsetzen und für das irgendwas zeigen. Das ist die zweite Voraussetzung, die hier ist. Ja? Also das ist hier, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ab sich zu so einer Funktion auswertet mit x und y und dann kommen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, das ist natürlich jetzt wenig aussagekräftig, aber hier hätte ich jetzt sozusagen den ganzen Rumpf der Funktion hinschreiben können. Also da kommt dann dieser Match-Ausdruck von dem Append. Wenn Sie da tatsächlich in einer Klausur oder so etwas hinschreiben wollen, ist es vielleicht günstig, dann nicht Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen zu schreiben, sondern irgendwie eine Abkürzung einzuführen. Also ich könnte zum Beispiel auf die Folie davor gehen und eine Abkürzung für den Rumpf nennen. Nennen wir den einfach mal vielleicht A1. Ja? Dann schreibe ich das jetzt hier einfach hin. Das heißt, hier würde A1 stehen. Das ist eine Abkürzung für den Rumpf und der wäre hier oben auch. Und dieses Match hier, das ist in Wirklichkeit das A1. Nee, das stimmt nicht, das ist jetzt falsch. Das Match ist nicht das A1, sondern das Match ist das A1, in dem ich dann die Argumente hineinsubstituiert habe. Also mache ich das hier gerade wieder weg, weil das hier nicht stimmt. Okay. So, also ich muss und dieser kleine Teilbeweis hier, den ich hier hingeschrieben habe, also ab, ich behaupte ab, wertet sich zu dieser Funktion da aus von xy und so weiter. Und ich beweise das, indem ich halt, in diesem Fall ist es super einfach, weil das ab ist ja ein Name, ich schlage den in meiner globalen Definition nach. Ja, das ist irgendwie genauso wie bei diesem f und dem s auf der, in dem letzten Beispiel. Ja, okay. Das heißt, der eigentlich spannende Teil passiert jetzt in, was passiert mit dem Rumpf? Also in dem Rumpf, vielleicht gehe ich jetzt doch mal eine Seite zurück, hier ist der Rumpf. Das war dieses, was ich A1 genannt habe. Das ist dieses Match, gefolgt von dem hier. Ja? Das hatte ich auf den Folien A1 genannt. Auf der nächsten hinein gemacht. So. Was muss ich jetzt damit machen? Ich muss jetzt hier in das X hineinsetzen, das erste Argument, und in das Y hineinsetzen, das zweite Argument. Von dem Ab-Aufruf. Das erste Argument war die Liste, die aus der 1 besteht, und das zweite Argument die Liste, die aus dem 2 besteht. Also ich muss sozusagen überall in das X hineinsetzen, was war das? 1 Doppelpunkt leere Liste, und in das Y muss ich hinein, das Y kriegt den Wert 2, gefolgt von der leeren Liste. Ja, also das heißt hier, kommt dann diese 1 leere Liste hin. Und hier für dieses Y kommt die Liste, die die 2 enthält, rein. Und dieser Ausdruck, der dann entsteht, das ist dieser Match-Ausdruck. Ja, was ich also jetzt nachweisen muss, ist, dass dieser Match-Ausdruck, das heißt der Funktionsrumpf von ab, indem ich die Argumente hineinsubstituiert habe, die Argumente 1 und 2, Liste aus 1, Liste aus 2, das muss ich jetzt nachweisen, dass das den Wert 1, 2 liefert. 1, 2 leere Liste. Ja? Das ist jetzt unser Beweisauftrag. Und dafür gibt es dann wieder einen Beweis. Und den sehen wir hier. Das ist dieses Ding hier oben drüber. Das male ich jetzt wieder erstmal so mit so einem Dreieck hin. Das ist der Teilbeweis, um diese Hilfsaussage zu überprüfen. Oder zu hieb- und stichfest nachzuweisen. Okay, wie beweise ich das? Das ist ein Match-Ausdruck. Okay, jetzt haben wir eine Teil, wie beweisen wir einen Match-Ausdruck? Dann gehen wir durch unsere Liste durch von Regeln. Es gibt genau eine Regel, wie wir mit Match umgehen müssen. Und die sagt, diese Regel, bitte, lieber Beweiser, liebe Beweiserin, gehe so vor, werte erst einmal, bestimme den Wert dieses Ausdrucks, nachdem die Fallunterscheidung gemacht wird, finde dann die entsprechende Alternative, ersetze die Platzhalter in dem Muster durch die entsprechenden Teilwerte und bestimme den Wert dieses Ausdrucks. Okay, jetzt ist hier also das Match, der Match-Ausdruck, also der Ausdruck, nachdem die Fallunterscheidung gemacht wird, ist bereits ein Wert. Wir brauchen hier also nichts mehr machen. Das heißt, dann wäre wieder eine Regel anzuwenden, 1 Doppelpunkt leere Liste, Pfeil 1 Doppelpunkt. Doppelpunkt leere Liste. Ja, den habe ich jetzt hier, damit der Beweis ein bisschen kürzer ist, wieder weggelassen. Das wäre also dieses Axiom V-Pfeil V würde an dieser Stelle hier stehen. Ja, okay. Und dann kann ich auch schon gleich sagen, welche Alternative gewählt wird, nämlich die Alternative für die nicht leere Liste. Und bei dieser Alternative für die nicht leere Liste kriegt deshalb dann die erste Variable, das ist die Variable H in dem Muster, die kriegt welchen Wert? Die kriegt den Wert 1. Und die andere Variable in dem Muster, das ist das T, die kriegt welchen Wert? Leere Liste. Ja, sieht das jeder? Ja, weil der Wert hier ist 1 Doppelpunkt Doppelpunkt leere Liste und den vergleiche ich mit dem Muster H Doppelpunkt Doppelpunkt T. Ja, und das sind die Werte für das H und für das T und die muss ich jetzt in der Alternative für das zusammengesetzte Muster so ersetzen. Gehen wir nochmal an, auch wenn das jetzt ein blödes Ding ist, immer hin und her zu springen. Hier sehen wir das. Das heißt, in diesem Ausdruck muss ich jetzt für das H 1 einsetzen und für das T die leere Liste. Und für das Y hatten wir bereits einen Wert eingesetzt. Das war der Wert 2 Doppelpunkt leere Liste. Ja? Und dann haben wir dann sozusagen, ich schreibe Ihnen sozusagen nochmal hin, was dabei, oder ich glaube, das steht sogar da. Das schreibe ich Ihnen nochmal hin, was dann dabei rauskommt. Das heißt, dann würden wir den Ausdruck, für den wir dann einen Wert ermitteln müssen, der sieht dann aus, eben 1 Doppelpunkt ab leere Liste 2 Doppelpunkt leere Liste. Und wir müssen zeigen, dass der sich auswertet zu 1, 2, leere Liste. Ja, und das steht hier. Okay, das ist sozusagen die, nochmal, das ist die zweite Alternative bei diesem Match-Ding, wo ich die Werte für das H und das T substituiert habe und der Wert für das Y war vorher schon substituiert worden durch 2 Doppelpunkt, Doppelpunkt, leere Liste. Okay? Und wieder, so jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen und wir müssen diese grüne Aussage hier beweisen. Und wie tun wir das? Ich mache jetzt wieder mal Klammern noch ein bisschen, damit man sieht, was die Struktur dieses Ausdrucks ist. Das ist ein Listenausdruck. Es gibt ein Head der Liste, das ist die 1, und es gibt einen Tail der Liste, das ist so dieses Up-Ausdruck. Und wie beweisen wir, dass sich ein Listenausdruck sich zu einem anderen Wert auswertet? Naja, ich muss sozusagen das Head, diese 1 hier, muss ich zu dieser 1 auswerten und dieser zweite Ausdruck muss ich zu diesem hier auswerten. Und das heißt, 1 wertet sich zu 1 aus, das stimmt. Ja, das ist ein Wert und ein Wert wertet sich immer zu sich selbst aus. Und das hatte ich hier wieder eines von diesen V-Pfeil-V-Aussagen, die ich hier weggelassen habe in den Voraussetzungen. Okay? Und das heißt, es bleibt jetzt übrig, um diese Listenregel anzuwenden, diese Aussage hier zu beweisen, dass ich nämlich dieses Ab angewendet auf die leere Liste und diese Zweierliste, dass das genau die Zweierliste zurückliefert. Okay, dieses Grüne erscheint uns jetzt auch als eine plausible Aussage. Ja, wir können also immer wieder zwischendrin kommen wir hier auf Aussagen, die wir zu beweisen haben. Und wenn wir da auf eine wenig plausible Aussage stoßen, dann haben wir wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Aber hier, das schaut uns jetzt überzeugend aus. Das könnte hier leicht gelten. Und wie beweisen wir das? Naja, wir müssen jetzt leider wieder genauso vorgehen wie vorher. Wir haben hier eine Funktionsanwendung. Wir müssen erstmal herausfinden, was ist denn das für eine Funktion? Und das ist hier, das geht, weil das die gleiche Funktion ist wie hier, ist es auch der gleiche Teilbeweis. Wir haben hier also einen Teilbeweis, den wir tendenziell sogar zweimal verwenden könnten, wenn wir schlau sind. Aber wenn wir das baumartig haben wollen, dann würden wir halt den nochmal hinschreiben. Ja? Okay, das ist also dieselbe Funktion, die wir hier aufrufen. Und jetzt müssen wir wieder, aber wir haben jetzt hier natürlich andere Argumente. Das Argument ist nämlich jetzt hier einmal die leere Liste und das heißt, das erste Argument hat sich geändert. Und jetzt müssen wir in dem Rumpf von dieser Funktion eben die Argumente x und y ersetzen durch die leere Liste und die Zweierliste. Und das ist jetzt das Ergebnis dieser Ersetzung des Rumpfs, ist dieser Match-Ausdruck hier. Der sieht zwar genau, der ist jetzt, der hat als, da der Ausdruck, nachdem die Fallunterscheidung gemacht wird, ist jetzt nicht mehr die Liste mit 1, sondern die leere Liste. Das ist also ein anderer Match-Ausdruck. Okay? Und für diesen Ausdruck müssen wir nachweisen, dass er den Wert, dass er die Zweierliste liefert. Das ist das zweite Argument. Okay? Und jetzt sind wir also sozusagen mit unserer in unserem Beweis auf in unserem Beweis in unserer Beweisanstrengung bei dieser Aussage hier gelandet und müssen jetzt dafür einen Beweis finden. Okay, das ist jetzt wieder schauen wir uns an, was ist denn das für ein Ausdruck auf der linken Seite? Welche Regel können wir dafür anwenden? Und sein Match-Ausdruck. Also müssen wir die Match-Regel anwenden. Wir müssen also jetzt gucken, wir müssen uns also jetzt dieses Ding hier anschauen und den auswerten. Das heißt, hier oben drüber müssten wir jetzt irgendwie gucken, was ist der Wert von dem Ding? Und das wertet sich zu sich selbst aus. Das ist wieder eine V-Pfeil-V-Regel, die ich hier, also V-Pfeil-V-Aussage, die ich hier als Voraussetzung noch dazu hätte schreiben können, die ich mir gespart habe. Okay, und dann müssen wir gleichzeitig natürlich noch feststellen, welche von den Mustern in dem Match-Ausdruck hat denn jetzt gematcht. Und es ist eindeutig hier, dass die leere Liste und nicht die nicht leere, der leere Listenfall. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Was ist in diesem leeren Listenfall zu tun? Der leere Listenfall ist dieser hier. Dieser hier. Und das heißt, wir müssen dieses Y zurückliefern. Das Y, das war diese zwei, das Element 2 alleine enthält. Das heißt deshalb, das ist der Ausdruck. Hier ist dieser Ausdruck. Und wir müssen jetzt nachweisen, dass das diesen Wert hier liefert. Und das ist jetzt, das heißt, wir haben jetzt hier als Voraussetzung zu überprüfen, ob 2, die Liste, die nur die 2 enthält, sich zu der Liste, die nur die 2 enthält, auswertet. Und die Antwort ist ja. Das ist das ist eins von diesen Axiomen. Und damit sind wir fertig. Okay? Das heißt, hier an dieser Stelle habe ich jetzt einmal dieses eben nicht dieses Axiom weggelassen, damit überhaupt was da als Voraussetzung steht. Ja. Wie bitte? Welchen leeren Listenfall? Das war doch der ganze leere Listenfall. Nochmal was? Hier? Was ist jetzt das Problem? Und wir hatten ja vorher schon an dieser Stelle hier, dieser Ausdruck hier, da wurde das X und das Y ja schon ersetzt. Das X wurde durch die leere Liste ersetzt und das Y wurde durch diese Liste hier ersetzt. Also diesen Ausdruck kann ich Ihnen vielleicht gerade noch mal hinschreiben, damit Sie sehen, was das für ein Ausdruck ist. Also dieser Ausdruck hier, das ist der Rumpf von dieser Append-Funktion, wo ich die Argumente der Append-Funktion hineinsubstituiert habe. Ich habe also die leere Liste für das X substituiert und für das Y habe ich diese 2-Liste gemacht. Also das heißt Match with und dann kommt hier leere Liste, Pfeil und jetzt das, nicht das Y, sondern das, was ich für das Y eingesetzt habe. Und dann jetzt eben hier head Doppelpunkt Doppelpunkt up tail und hier kommt jetzt das Y wieder hin. Ja, das ist der Ausdruck. Aber es ist eine gute Frage, weil das ist eine, in den Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen kann man das nicht mehr erkennen. Ja, und da wir dann in diesem das ist dieser Ausdruck, dieser grüne Ausdruck. Und wir sehen, der Match-Ausdruck hier dieser hier ist, nach dieses Ding hier ist, wird dieser Fall hier ausgewählt und wir sind deshalb an dieser Situation und fragen uns, liefert er das richtige Ergebnis? Aber das ist schon das Ergebnis. Ja? Bitte weitere Fragen. Die obere. Ich hab's. Welche? Die dritte Zeile, diese hier. Diese Ersetzung ist eine syntaktische Ersetzung. Und man kann das natürlich nachher vereinfachen, aber zuerst einmal ist es eine syntaktische Ersetzung und dann werde ich die mit Hilfe der Regeln wird es ja vereinfacht. Nämlich der wird ja, wenn ich diesen Ausdruck habe, dann sagen unsere Regeln, dass das sich eben ersetzt gerade, dass das sich auswertet zu diesem Ausdruck. Ja, also das heißt, diese Pfeilding da macht ihr dann gerade diese Vereinfachung, die Sie jetzt gerade vorgeschlagen haben. Ja? Okay. Also diese Big Step Semantik liefert uns, wenn wir wissen, was rauskommt, können wir mit der Big Step operationellen Semantik beweisen, dass das stimmt. Aber es ist natürlich blöd, wenn wir überhaupt noch nicht wissen, was rauskommt. Ja, das können wir ja nicht. Ja, wie soll man das dann machen? Ja, und dann kann man ja Folgendes machen. Man kann sagen, okay, ich weiß hier noch nicht, was hier rauskommt. Vielleicht mache ich das mit schwarz. Ich weiß hier noch nicht, was rauskommt. Ich weiß auch hier noch nicht, was rauskommt. Ich verfolge den Beweis sozusagen erst nach oben. Und hier an dieser Stelle weiß ich, was rauskommt, was ab ist. Und dann kann ich sozusagen diesen schwarzen Wert durch den konkreten Wert, der da wirklich rauskommt, gewissermaßen ersetzen. Ja, so könnte ich mir gewissermaßen vorstellen, dass ich das mache. Und auch hier könnte ich sagen, ich kenne den Wert, von diesem Match-Ding noch nicht. Ich weiß nur, der Wert, der da rauskommt, ist dann derselbe Wert, der Gesamtausdruck liefert. Und diesen Wert, okay, den kenne ich, der ist der Wert, der hier rauskommt. Und im Schritt darüber weiß ich dann, die 1 wertet sich zu der 1 aus. Dadurch hat sich zumindest meine Kenntnis dahingehend verbessert, dass hier wegen dieser 1 kommt da hinten eine 1 raus und dieser Wert hier hinten ist nach wie vor im Dunkeln. Und den muss ich jetzt noch bestimmen. Aber das ist eben genau der Wert, den dieses Ab liefert. Ja? Und um dieses Ab zu finden, den kriege ich eben, indem ich den Rumpf dieser Funktionsanwendung evaluiere und das ist dieser hier. Und dieser Rumpf, der lässt sich jetzt glücklicherweise evaluieren und dann kommt dann hier, zum Glück habe ich jetzt endlich mal einen Wert und der hält dann meine Kenntnis dahingehend auf, dass ich jetzt den hier ebenfalls diesen Wert habe und genauso dann dieser Wert dann hier nach unten hin weiter propagiert wird, nämlich hierhin. Und dann hierhin und dann letztendlich auch hierhin und dahin. Ja, also das wäre sozusagen, wenn Sie sozusagen ein wenig über das Beweisvorgehen, die Konstruktion von diesem Beweis nachdenken, dann könnten Sie auf diese Art, weil die Struktur des Beweises eben vollständig festliegt, aufgrund der Struktur der Terme, der Ausdrücke, die hier vorkommen, könnte ich sozusagen auch die Beweiskonstruktion benutzen, um die Werte, zu denen sich ein Ausdruck auswertet, zu rekonstruieren. Ja, aber es ist ein bisschen mühsam. Konnte man sich das vorstellen? Also zumindest, Sie sehen hier, dass dieser Wert hier, den ich sozusagen natürlich von vornherein mir vorgeben kann als Ergebnis, aber der wird dann sozusagen natürlich geliefert hier von dem Rumpf der Funktionsanwendung und Und auf diese Weise kann ich den nach und nach, könnte ich den auch rekonstruieren, während ich den Beweis baue. Sodass ich im Endeffekt dann einen Beweis habe, der so tut, als ob ich von vornherein den Wert schon gewusst hätte. Ja, aber das ist ein bisschen mühsam. Also das heißt, im Prinzip ist es die Big Step operationelle Semantik nicht das ideale Hilfsmittel, um Schritt für Schritt den Wert, den ich noch nicht kenne, auszurechnen. Was wir aber damit sehr gut machen können, ist zum Beispiel nachzubeweisen, dass die Auswertung einer Funktion für bestimmte Typen von Argumentwerten immer terminiert, zum Beispiel. Das ist ja auch eine nützliche Aussage. Sie erinnern sich, wir haben auch damals bei dem Mini-Java uns festgestellt, dass es eine nicht triviale Eigenschaft eines Programms ist, immer zu terminieren. Und dass man sehr leichter Fehler macht und etwas hinschreibt, was eben möglicherweise für bestimmte Argumente überhaupt nicht terminiert. Und man sich deshalb wenn man schnell mal ein Programm schreibt, durchaus darüber Gedanken machen sollte, ob das Programm terminiert oder nicht. Und da hilft die Big Step operationelle Semantik sehr, um nachzuweisen, dass eine Funktion terminiert, muss ich ja einfach nur, um nachzuweisen, dass die Auswertung eines Ausdrucks terminiert, reicht es ja einfach nur für diesen Ausdruck einen Wert anzugeben. Ja, und dann terminiert es. Weil wenn es nicht terminiert, gibt es diesen Wert nicht. Ja, also es ist nicht für jeden Ausdruck kann man einen Wert finden, zu dem er sich auswertet. Wenn er sich nämlich nicht auswertet, weil er immer niemals mit der Auswertung aufhört, dann gibt es eben gerade so einen Wert nicht. Ja, also schauen wir uns ein Beispiel an, wie man so einen Beweis führen könnte. Und ich behaupte hier zum Beispiel, dass die Append-Funktion angewendet auf beliebige Listen L1 und L2, Listenwerte L1 und L2, immer terminiert. Okay, das ist die Aussage, die ich beweisen möchte. Und ich möchte dazu die Big Step operationelle Semantik benutzen. Wie mache ich das? Also, zuerst einmal, hier habe ich eine Aussage, die ich für alle Listen, die für alle Listen gelten soll. Und natürlich gibt es unendlich viele Listen und wir sind jetzt erstmal wieder mal deprimiert. Wir können, ja, weil es so viele Listen gibt. Aber wir können vielleicht, die einzige Möglichkeit, wie wir mit solchen unendlichen Mengen umgehen können, ist Induktion. Wir versuchen also, diese Aussage, dass Append L1, L2 für alle Listenwerte terminiert, mit Induktion zu beweisen. Ja, okay, das ist natürlich schon mal eine tiefe Einsicht, aber hilft uns sie weiter. Es gibt ja nach was? Ja, wir brauchen irgendeine Zahl. Und was könnten wir hier nehmen? Also hier gibt es Listen und die haben eine Länge. Und das ist, man könnte also sich vorstellen, dass man nach der Länge von den Listen eine Induktion macht. Aber da gibt es zwei Listen, nämlich L1 und L2. Welche soll man nehmen? Soll man die Summe nehmen, die Summe der Länge der Listen oder die Länge von L1 oder die Länge von L2, was soll man nehmen? Und hier in diesem Falle, sage ich jetzt einfach mal so, nimmt man die Länge von der Liste L1. Warum? Wie komme ich darauf? Von sich aus habe ich überhaupt keinen Plan, aber ich schaue mir an, die Funktion, die ich hier betrachte, ist die Append-Funktion. Und die Append-Funktion macht so eine Rekursion nicht über das L2, sondern eine Rekursion über das L1. Also ist es sinnvoll, ja, weil Append selber das L1 ja nur anfasst, das L2 macht ja gar nicht, es macht ja gar nicht mit dem L2, sondern nur mit dem L1, ist es vielleicht naheliegend, dann das L1 auch zu benutzen für die Induktion. Ja? Also wenn Sie bei so einer Frage stehen, schauen Sie sich die Definition der Funktion, die hier verwendet wird, an und der Parameter, die Rekursion läuft, das ist der Parameter, der vielleicht sich empfiehlt, bei der Induktion berücksichtigt zu werden. Okay? Also das heißt, Deswegen Induktion über die Länge von L1 und nicht von L2. Das war sozusagen als Heuristik für Sie, wenn Sie das in den Hausaufgaben ähnliche Beweise machen müssen oder in der Klausur. Gut, dann, das haben wir, was heißt das jetzt? Was müssen wir machen? Okay, wir müssen also erstmal den Beweis führen, dass in dem Falle, dass wenn L1 für die leere Liste ist, dass dann ab L1, L2 terminiert und damit einen Wert liefert. Ja? Und dann müssen, nachdem wir das haben, L1, L2 liefert immer einen Wert für Listen der Länge n-1 und wir müssen es dann folgern für Listen der Länge n. Okay? Das ist sozusagen unser Ziel. Jetzt fangen wir an mit dem Basisfall, mit dem n gleich 0. Okay? Das heißt, in diesem Fall ist dieses L1 die leere Liste. Und dann schauen wir uns an, zu was wertet sich dann ab die leere Liste und L2 aus? Und ich behaupte jetzt einfach mal kühn, es wertet sich dann zu dem L2 aus. Ich meine, das glauben Sie mir auch, aber wir können das jetzt hier mit Hilfe der Big Step operationellen Semantik beweisen. Warum? Okay, wenn ich dieses Ding hier habe, ab leere Liste L2 ist ein Listenwert, möchte ich Sie daran erinnern, sind also die Argumente von dieser Funktionsanwendung schon Werte und die Funktion selber ist hier ein Name und deren Wert müssen wir noch bestimmen. Das ist wieder immer dieser Standardbeweis. Wir müssen den Wert nachschlagen in unserer globalen Definitionsliste. Okay? Und dann müssen wir die Argumente in den Rumpf der Funktion reinsubstituieren und den Wert dieses substituierten Rumpfs ermitteln. So, hier ist dieser, mache ich jetzt gleich in grün, damit man das ein bisschen deutlicher sieht. Das ist dieser hier. Ja, da habe ich also für das X habe ich die leere Liste rein substituiert und insbesondere ist die da an der Matchposition. Und für das Y habe ich das L2 rein substituiert. Deswegen ist also hier der erste Fall von diesem Rumpf, von diesem Match-Ausdruck, das ist dieses Ding hier. Und dann gibt es da noch den Fall für die zusammengesetzte Liste. Der interessiert uns aber nicht, weil der wird ja gar nicht gewählt. Ja? Und jetzt ist die Frage, zu welchem Wert wertet sich das aus? Und dann ist natürlich dann muss ich den Match-Ausdruck auswerten und das ist okay, das wertet sich zu sich selbst aus. Und dann muss ich den Wert, die entsprechende Alternative auswählen. Das ist die erste Alternative und das ist das L2 und der Wert, zu dem sich das auswertet, ist L2 und das ist tatsächlich genau der Wert, der hier auch rauskommt und der hier rauskommt und damit ist der Beweis fertig. Ja? Und tatsächlich ist das folgt, was haben wir damit gefunden? Wir haben also damit nachgewiesen, dass dieser Ausdruck ab leere Liste L2 sich tatsächlich zu L2 auswertet für jeden Wert L2. Und damit terminiert es für jedes L2, wenn L1 die leere Liste ist. Okay? Und jetzt müssen wir sozusagen jetzt nehmen wir an, dass L1 nicht die leere Liste ist und dann ist es irgendwie eine zusammengesetzte Liste, die hat ein Head und ein Tail. Und die sind beide Werte. H ist also ein Wert und T ist auch ein Wert. Und wir nehmen an, dass die Behauptung bereits gilt für alle kürzeren Listen als L1. Also insbesondere gilt die für die Liste T, weil die hat die Länge n-1. Das heißt, wir nehmen also an, per Induktionsannahme, dass das hier gilt für diesen Operator, für dieses Relationssymbol Pfeil, dass das ab TL2 sich auswertet zu irgendeiner Liste L. Okay? Und jetzt versuchen wir das zu benutzen, zu einem Beweis zu vervollständigen, dass sich dann auch das ab für das L1 zu irgendeinem Wert ausrechnet. Und ich behaupte, dass ab von dem L1, was zufälligerweise Diese L1 ist ja gerade dieses H Doppelpunkt Doppelpunkt T. Das wertet sich aus dann zu dem Wert H Doppelpunkt Doppelpunkt L. Ja, das hätten wir jetzt, das ist jetzt keine Überraschung, aber das ist jetzt so, das behaupte ich jetzt mal. Aber wenn ich das unten beweisen kann, dann habe ich gezeigt, insbesondere, dass ich dieses ab für das ganze L1 und das L2, dass das ebenfalls terminiert, weil es liefert ja einen Wert, nämlich dieser Wert, der rechts steht. Okay? Und dieses hier muss ich jetzt beweisen. Wie mache ich das? Naja, zuerst einmal ist es wieder, links steht eine Funktionsanwendung. Ich muss die Funktion ermitteln. Das ist immer der gleiche Teilbeweis, weil es jetzt hier ein Name ist. Und dann muss ich jetzt wieder die Werte für das x und die Werte für das y, die aktuellen Parameter da rein substituieren, das x und das y. Also ich muss dieses h Doppelpunkt Doppelpunkt t in das x reinsetzen und das L2 in das y. Und der Ausdruck, den ich dann kriege, das ist dann dieser hier. Ja, und ich muss nachweisen, dass dieser Ausdruck sich zu diesem H Doppelpunkt Doppelpunkt L auswertet. Und jetzt sehen Sie schon, jetzt habe ich ja gerade die Komponenten von dem, die Bestandteile von dem L1 mit H und T benannt. Das ist ja genau, ich habe die gleichen Namen verwendet, wie diese Mustervariablen H und T. Das heißt, das ist hier jetzt gerade dieser zweite Fall, nicht der leere Liste-Fall, sondern der andere Fall in diesem Match-Ausdruck, der hier ausgewählt wird. Und dieser Fall nach der Substitution sieht dann eben so aus. Und ich muss nachweisen, dass dieser Ausdruck sich zu diesem H Doppelpunkt Doppelpunkt L auswertet. Okay? Und jetzt schauen wir uns wieder die linke Seite an. Was ist die Struktur davon? Die linke Seite ist eine Anwendung von diesem Listenoperator. Und der soll sich auswählen. Wir behaupten jetzt, und ich hatte jetzt behauptet, der wertet sich aus zu einem Listenwert. Und das erste Element davon ist dieses H. Okay, das ist jetzt nicht überraschend, weil wir haben diese Regel H, Pfeil H. Und der Rest behaupte ich jetzt, dass dieses ab TL2, dass ich das müsste ich dann zu L auswerten. Aber das kann ich also schließen, wenn sich dieses ab TL2 zu dem L auswertet, aber das habe ich angenommen. Ja, das ist sozusagen eine Voraussetzung, meine Induktionsvoraussetzung. Das heißt, dieses grüne Ding ist, deshalb können wir annehmen, dass das gilt. Und damit habe ich sozusagen gezeigt, dass tatsächlich unter der Voraussetzung, dass diese grüne Aussage gilt, diese Folgerung da unten gilt, nämlich dass auch dieses ab von dem L1 und dem L2 sich zu einer Liste auswertet und ich kann sogar sagen, zu welcher, nämlich zu der Liste H Doppelpunkt Doppelpunkt L. Ja? Und damit habe ich insgesamt gezeigt, für alle Listen L1, dass ich ab L1, L2, dass dieser Aufruf terminiert. Okay, das war ein Terminierungsbeweis und die Zeit ist um für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.